All politics is local. Ein bekannter Spruch aus den USA und der hat selten so gut gepasst wie bei dieser Folge des SWP-Podcasts, zu der ich Sie recht herzlich begrüße. Wir sprechen dieses Mal über die Kommunal- und Regionalwahlen in der Türkei. Finden statt am 31. März. Rund 64 Millionen Wahlberechtigte dürfen abstimmen, wer für sie künftig auf lokaler und regionaler Ebene Politik machen wird. Und das ist auch deshalb von Interesse für uns, weil die Metropolen Istanbul, Ankara, Izmir und Antalya von politischen Gegnern des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan regiert werden, was ihm auch deswegen nicht schmeckt, weil diese Städte wirtschaftliche Schwergewichte sind. Wer dort Erfolg hat, könnte es vielleicht auch auf nationaler Ebene haben, also Konkurrenz für Erdogan sein. Welche Folgen haben diese Wahlen also für die Türkei, aber zum Beispiel auch für die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Jascha Aydin und Dr. Jens Bastian. Sie forschen beide am Zentrum für angewandte Türkei-Studien der SWP. Und das wird gefördert von der Stiftung Mercator und dem Auswärtigen Amt. Hallo.
Hallo.
Hallo, Herr Schöttner. Vielen Dank für die Einladung.
Und ich bin, wie gehört, Dominik Schottner. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herr Aydin, welche Themen sind denn bei diesen anstehenden Wahlen besonders wichtig, noch nicht mal ein Jahr nach der Wiederwahl Erdogans?
Das große Thema ist die Inflation, die jährlich bei knapp 65% liegt und sowohl für Haushalte als auch für Unternehmer eine große Herausforderung darstellt. Die Haushalte, Familien haben Probleme, über die Runden zu kommen, weil durch die Preissteigerungen auch die Lohnzuwächse dahinschmelzen. Es ist auch ein Problem für die Unternehmer, weil sie ihre zukünftige Investitionen nicht gut planen können. Und das führt manchmal dazu, dass sie Investitionen verschieben. Und ein weiteres Thema ist natürlich die geopolitische Lage um die Türkei herum. Die Menschen sind besorgt darüber, dass diese Konflikte, diese Kriege sich ausbreiten könnten und natürlich auch die Türkei in den Sog dieser Konflikte geraten könnte und auch das Land sich destabilisieren könnte, von Terroranschlägen heimgesucht werden könnte und auch neue Migrationsbewegungen in das Land strömen könnten. Das sind die Themen, die diskutiert werden.
Das sind ja aber eigentlich Themen, die nicht auf kommunaler oder regionaler Ebene entschieden werden, sondern ja eigentlich auf nationaler oder noch darüber hinaus. Warum ist es trotzdem jetzt, es klingt eher, als wäre das so eine Art Stimmungstest, die anstehenden Wahlen, ne?
Es ist ein Stimmungstest, weil die Menschen werden darüber entscheiden, ob sie mit der bisherigen Wirtschaftspolitik Erdogans zufrieden sind, ob sie ihn weiter unterstützen wollen. Es geht nicht nur um die Gemeinden, es geht auch darum, wer in der Türkei politisch eine Rolle spielen wird. Und Sie haben es ja auch erwähnt, in Istanbul kandidiert der amtierende Bürgermeister und er gilt als Herausforderer von Erdogan. Deswegen sind diese Wahlen sehr, sehr wichtig und ein Stimmungstest.
Ja. Es ist einfach auch nicht zu unterschätzen. Stimmungstest bedeutet, ein Viertel der Wähler und Wählerinnen in der Türkei leben in Istanbul. Das heißt, diese Stadt hat politisches Gewicht. Es ist, wie Sie sagten, auch ein Wirtschaftszentrum. Wer Istanbul regiert, hat politischen Einfluss. Und Herr Erdogan ist nicht daran gewöhnt, zu verlieren in der Türkei bei Wahlen. Deswegen möchte er alles daran setzen, Istanbul zurückzuerobern politisch.
Weil er es 2019 beziehungsweise seine Partei 2019 verloren hatte an Ekrem İmamoğlu von der CHP, also dem größten politischen Gegner Erdogans. Warum wurmt ihn das so sehr, dass das bei der anderen Partei liegt, Herr Bastian?
Zunächst einmal gibt es bei autokratischen Regimen immer wieder die Situation, dass Autokraten nicht gerne verlieren. Deswegen ist das seit 4 Jahren plus das politische Ziel nach seiner Wiederwahl vor einigen Monaten im vergangenen Jahr, endlich Istanbul, auch was den Symbolwert einer solchen Wahl dann und des Wahlsieges betrifft, zurückzuerobern. dann ist nicht zu unterschätzen, wer Bürgermeister in Istanbul ist, hat natürlich auch wirtschaftlichen Einfluss. Der Haushalt von Istanbul, damit lassen sich Gestaltungsspielräume eröffnen. Und es war immer Istanbul dann ein Gegenpart zur Zentralregierung in Ankara und dem Präsidentenpalast. Dies nun auf Linie zu bringen, und zwar unter AKP-Führung der Partei von Herrn Erdogan, das ist ein primäres Ziel.
Und ja.
Hinzu kommt, dass die Opposition in Istanbul sehr gut organisiert ist, anders als landesweit. Und deswegen ist Istanbul auch vor dieser Hinsicht sehr wichtig.
Hat er deswegen auch, als Erdogan jetzt seinen amtierenden Umweltminister Murat Kurum ins Rennen geschickt, sozusagen eines seiner, ich sage jetzt mal, besten Pferde im Stall, kann man das so sagen?
Ich würde das nicht so sagen. Er hat ihn ins Rennen geschickt, weil jeder weiß, eigentlich ist Erdogan, der da kandidiert. Eigentlich ist Erdogan, der İmamoğlu herausfordert, und er gilt sozusagen als ein Stellvertreter Erdogans. Er ist ganz bewusst mit einer Low-Profile-Person ins Rennen. Und das zeigt, dass es hier nicht um die Person Murat Kurum geht, sondern um die Person Erdogan.
In der Tat, er ist ein blasser Kandidat, weitgehend auch unbekannt. Aber er hat auch deswegen Chancen, weil auch die Opposition nicht geschlossen ist. Es gibt unterschiedlichste Kandidaten der verschiedenen Oppositionsparteien. Deswegen ist diese Wahl wirklich völlig offen, was ihren Ausgang betrifft.
Dann lassen Sie uns doch kurz auf die wirtschaftliche Lage allgemein schauen, Herr Aydin. Ich habe es eben schon gesagt, allein Istanbul ist für, ich glaube, gut ein Drittel der Wirtschaftsleistung der Türkei verantwortlich, wird dort erwirtschaftet. Wie steht es denn generell um die ökonomische Lage aktuell in der Türkei?
Die türkische Wirtschaft hat sich als resistent erwiesen, resistent gegenüber die geopolitischen Turbulenzen um die Türkei herum, aber auch gegenüber Veränderungen in der Wirtschaftspolitik. Die türkische Wirtschaft ist letztes Jahr um 4,6% gewachsen. Das ist enorm, ein enormes Bruttoinlandsproduktwachstum. Und auch der Export ist auch angestiegen. Man sieht, man kann von einer Krise nicht sprechen. Allerdings hat die türkische Wirtschaft auch Instabilitäten führt sie mit sich. Das heißt, eine starke Inflation, aber auch ein großes Handelsbilanzdefizit und Währungsverfall. Das sind Instabilitäten, die für die türkische Wirtschaft eine sehr große Herausforderung darstellen. Und das sorgt auch dafür, dass das Investitionsklima nicht sehr förderlich ist, nicht sehr positiv ist. Die Türkei braucht ausländische Direktinvestitionen, Kapitalzufuhr aus dem Westen, und dafür braucht das Land ein besseres Investitionsklima. Da hakt es unter anderem auch aus politischen Gründen. Die Aushebelung der Rechtsstaatlichkeit, Demokratieabbau und Grundrechtsverletzungen führen natürlich dazu, dass Investoren davor scheuen, in der Türkei zu investieren.
Aber irgendjemand muss ja diese starke wirtschaftliche Leistung erbringen, sozusagen. Welche Sektoren sind da besonders hervorzuheben, Herr Bastan?
Es ist zunächst mal, um das noch zu ergänzen, was Jascha gesagt hat, es ist wichtig, die türkische Wirtschaft ist keine Krisenwirtschaft. Sie hat Herausforderungen zu meistern. Und auf der anderen Seite sind die Reparaturarbeiten im Gange. Aber es geht am Ende des Tages darum, ob Herr Erdogan bereit ist, diese Korrekturen, diese Reparaturen politisch auch mittel- und langfristig zu akzeptieren. Das heißt zum Beispiel Wachstumsziele hinten anstellen, Inflationsbekämpfung als primäres Ziel. Was sind die Sektoren? Die Türkei ist ein exportfähiges Land. Das zeigt sich ja auch in den Rekordwerten des vergangenen Jahres zwischen Deutschland und der Türkei, was das Handelsvolumen betrifft. Die Türkei hat außerdem Wirtschaftssektoren, zum Beispiel im Maschinenbau, der verarbeitenden Industrie, mit Blick auf zum Beispiel die Kooperation zwischen deutschen Automobilfirmen und türkischen, was den Export betrifft. Hier ist sie wettbewerbsfähig. Hier kann sie auch Preise mitdefinieren. Aber, wie mein Kollege Jascha sagt, es geht dann auch grundsätzlich um eine innenpolitische und wirtschaftspolitische Stabilität des Landes, da sind Fragezeichen weiterhin angebracht.
Es gab vor einem guten Jahr, Februar 2023, ein verheerendes Erdbeben mit mehreren 10.000 Toten, nicht nur in der Türkei, sondern auch im Norden Syriens. Wie laufen die Wiederaufbauarbeiten? Sie hatten gerade auch Wiederaufbau gesagt, ich glaube aber in einem anderen Zusammenhang, aber das wird ja durchaus eine Rolle spielen bei dieser Frage.
Also Sie sprechen, Herr Schöttner, ein ganz wichtiges Thema an, das nicht zu unterschätzen ist. Vor einem Jahr fand diese Katastrophe statt. Die Bergungsarbeiten sind eigentlich immer noch im Gange. Wir reisen durch diese Region und sehen immer noch Berge von Schutt. Es gibt immer noch viele Menschen, die nicht geborgen worden sind. Es gibt viele deutsche Hilfsorganisationen, die vor Ort tätig sind. Zu nennen ist zum Beispiel das Deutsche Technische Hilfswerk. Es gibt viele aus der deutsch-türkischen Community in der Türkei, die sich gleichzeitig einsetzen, Spenden sammeln, versuchen in unterschiedlichen Projekten auch von NGOs tätig zu werden. Die Bundesregierung unterstützt den Wiederaufbau vor allen Dingen im Bildungssektor. Das heißt, hier haben wir gute Beispiele für deutsch-türkische Kooperation. Aber das ist ein Mehrjahresprojekt. Das werden wir in den kommenden Monaten und Jahren nicht bewältigen können. Die Türkei ist auf Hilfe angewiesen, auch aus Berlin.
Herr Aydin, welche Auswirkungen hat das auf die wirtschaftliche Entwicklung, wenn da so ein großes Gebiet im Prinzip ja brach liegt und wieder aufgebaut werden muss?
Das hat die Industrie dieser Region beeinträchtigt. Es hat dazu geführt, dass die Kapazität nicht ausgelastet wird. Man muss die Ressourcen in Bau von Wohnungen, Häusern stecken, anstatt in Neuinvestitionen. Also das hat auch dazu geführt, dass viele Arbeitskräfte verloren gegangen sind, weil sie dort nicht mehr unterkommen. Oder sei es, dass sie ihre Familienangehörigen verloren haben und nicht mehr arbeitsfähig sind. Also es hat einen herben Schlag versetzt der Wirtschaft. Und man sieht auch, dass immer noch viele Menschen auf ihre Wohnungen warten, in den Zeltlagern untergebracht werden. Das ist kein Klima, was die Wirtschaft fördert, Wirtschaftsentwicklung fördert.
Wohnungen, die ja unter anderem zum Teil auch deswegen eingestürzt sind bei den Erdbeben, weil sie an offiziellen Regeln sozusagen vorbei gebaut wurden. Ist das denn Thema in dem Wahlkampf aktuell?
Es ist ein Thema, insbesondere in der Region, in der Erdbebenregion. Klar, der türkische Bausektor ist ein starker Sektor. Das ist eine der Hauptsäulen der türkischen Wirtschaft. Und da ist es natürlich während der Bauphase zu Ungereimtheiten gekommen. Aber auch private Eigentümer stehen in der Pflicht, anders mit ihren Häusern umzugehen, wenn sie Reparaturen betätigen oder wenn sie ihre Wohnungen, Häuser renovieren. Auch sie stehen in der Verantwortung.
Daran ist auch erkennbar, dieser Wiederaufbau, der dauert nicht nur viele Jahre. Das führt natürlich auch zu Ungeduld bei Menschen, die auf eine neue Wohnung warten oder bessere Infrastruktur. Sondern es bedeutet auch, hat das möglicherweise politische Konsequenzen vor Ort im Wahlverhalten? Können die Menschen bei der Kommunalwahl überhaupt wählen gehen? Sind sie in einem Register eingetragen? Und die Türkei ist auf finanzielle Ressourcen angewiesen. Sie kann das aus eigener Kraft nicht leisten. Die an finanziellen Ressourcen, die notwendig sind, haben eine Größenordnung erreicht, das überfordert die Türkei. Und auch hier ist dann wieder deutsch-türkische Wirtschaftskooperation im Bereich von Wiederaufbauhilfe absolut notwendig.
Kommen wir gleich noch ausführlicher dazu, zu dieser Kooperation. Aber weil Sie gerade gesagt hatten, viel Geld ist notwendig, aber vorhin auch Herr Aydin auch schon die Inflation angesprochen hatten. 65% aktuell ist ja ein Vielfaches dessen, was im europäischen, im Euroraum zu verzeichnen ist. Welche Folgen hat das für die Wirtschaft?
Es ist nicht nur ein Fluch, es ist auch für bestimmte Sektoren ein Segen. Zum Beispiel für die Exportwirtschaft. Inflation führt dazu, dass die nationale Währung sich entwertet. Dadurch werden türkische Produkte günstiger und wettbewerbsfähiger auf dem internationalen Markt. Der Export steigt, expandiert. Das sind die Vorteile. Wenn die Lebensunterhaltungskosten oder die Preise in der Türkei fallen, da für die Ausländer, also für Menschen mit ausländischer Währung, dann führt das auch dazu, dass mehr Touristen in die Türkei kommen. Das ist auch tatsächlich geschehen. Türkei hat letztes Jahr bei den Tourismuszahlen eine neue Rekord gebrochen. Aber es hat auch negative Seiten, nämlich für die Importwirtschaft. Die aus dem Ausland importieren, sie leiden unter Geldentwertung, unter Inflation. Und weil die türkische Industrie für ihre Produkte viele Vorprodukte aus dem Ausland braucht, importiert, steigen dadurch auch die Preise für die türkische Exporte. Also es hat auch negative Seiten.
Und für die Menschen in der Türkei? Also die müssen sich ja ihr Leben auch finanzieren?
Die müssen es zum einen finanzieren, sie müssen es bewältigen können und bei solchen Inflationswerten, und die haben sich ja mittlerweile auf einem solch hohen Niveau stabilisiert, führt das natürlich auch dazu, dass die Inflationserwartungen entsprechend auch hoch bleiben und die Hoffnung, geht es dann irgendwann auch mal bergab, schwindet immer mehr. Für ein Unternehmen bedeutet das natürlich auch, dass sie ständig Preisanpassungen vornehmen müssen. Das heißt, wenn sie Handelsbeziehungen mit einem deutschen Unternehmen haben und Export-Import versuchen zu regeln, müssen sie im Grunde genommen jeden Monat die Preise neu justieren. Das führt natürlich zu einer Planungsunsicherheit im alltäglichen Handelsaustausch zwischen Deutschland und der Türkei. Das ist natürlich am Ende des Tages nicht zielfördernd für entsprechendes Handels- und Investitionsfähigkeit.
Und wie würden Sie dann die aktuellen Beziehungen, die deutsch-türkischen Handelsbeziehungen beschreiben, wenn das so unsicher ist, wie Sie sagen?
Sie sind auf den ersten Blick gut. Es gibt Volumina, die Rekordhöhen erreichen. Es ist auch weitgehend in der Balance, was Export und Import betrifft, zwischen der Türkei und Deutschland. Allerdings habe ich den Eindruck, es gibt viele auch unausgeschöpfte Potenziale, gerade wegen solcher Risikofaktoren, die mein Kollege Jascha angesprochen hat, ob das nun der Währungsverfall ist, die Inflationserwartung oder dann auch entsprechende geopolitische Faktoren, die ein Investitionshemmnis darstellen können oder die bei bestimmten Handelsaspekten ein Risiko darstellen, zum Beispiel Lieferketten, die Sorge deutscher Unternehmen. Gibt es Situationen, die immer wieder mal berichtet werden, dass deutsche Mikrochips in Russland landen via der Türkei?
Und Herr Aydin, Sie hatten vorhin die Rechtssicherheit im Lande angesprochen. Neben der Preisstabilität ja auch ein wichtiger Faktor für Unternehmen, um für Investitionen sich zu entscheiden. Welche Akteure in der Türkei sehen Sie da besonders in der Pflicht, sich zuverlässig zu zeigen? Die Zentralbank beispielsweise als Akteur?
Viele Menschen sind nicht davon überzeugt, dass die türkische Zentralbank unabhängig ist. Also die türkische Zentralbank muss auch in ihre Reputation investieren, damit sie wieder als unabhängige Institution wahrgenommen wird. Und dass jetzt wieder ein Wechsel an der Spitze der türkischen Zentralbank stattgefunden hat, das ist nicht im Sinne des Vertrauensaufbaus zum Beispiel. Andere Akteure sind die politischen Entscheidungsträger. Sie müssen dafür sorgen, dass in der Türkei das Rechtssystem effektiv wird, das Rechtssystem von der Politik, von der Exekutive unabhängiger wird. Also das Vertrauen in die Gerichtsbarkeit muss wiederhergestellt werden. Und auch die politischen Verhältnisse müssen sich wieder in Richtung Demokratie wenden, weil wer will in einem Land investieren, in dem autoritäre Tendenzen herrscht, in dem die Exekutive autoritär vorgeht, in dem Land, wo man nicht weiß, wo dieses Land in 10, 20 Jahren sein wird, wird sie noch Teil des Westens sein, Teil der europäischen Wirtschaft sein, oder wird sie sich in andere Richtungen entwickeln, Richtung China oder Russland? All das sind wichtige Aspekte.
Jascha spricht ein wichtiges Thema an, die Unabhängigkeit von solchen Institutionen, die Zentralbank oder die Statistikbehörde, der Rechnungshof. Investitionsvertrauen basiert auch darauf, dass die entsprechenden Akteure wissen, die Statistiken, die ich geliefert bekomme, sind korrekt, sind transparent. Da gibt es in der Türkei seit Jahren Fragezeichen. Das führt dazu, dass mancher deutsche Unternehmer in der Türkei nicht genau weiß, woran sie sind, woran sie sich auch dann aufhängen können mit Blick auf entsprechende Entwicklungen.
Was ist da ein Beispiel, wo man das mal veranschaulichen kann? Also welche Statistik fällt Ihnen jetzt ein, wo man sagen könnte, okay, das hält Leute möglicherweise davon ab zu investieren?
Es gibt immer wieder zum Beispiel wichtige Kritik an der Statistik mit Blick auf Inflation. Sind die 65%, die berichtet werden, sind die tatsächlich in der Realwirtschaft vorhanden? Oder ist das nicht ein Faktor, der unter dem Tisch gehalten wird, dass andere Teile noch in diese Inflation mit hineinspielen? Und manche türkische Beobachter sprechen eher von dreistelligen Inflationsentwicklungen, sodass dann natürlich ein Unternehmen aus Deutschland, das versucht, sich einen wirtschaftlichen Überblick über die Türkei zu vermitteln, natürlich nicht in der Lage ist zu sagen, welche Zahlen sind korrekt.
Transparenz ist ein wichtiges Thema, was Jens angesprochen hat. Transparenz bei öffentlichen Ausschreibungen zum Beispiel. Wer kommt an die Staatsaufträge? Das sind wichtige Aspekte. Wenn Wirtschaftsakteure, Unternehmer kein Vertrauen in diese Ausschreibungen, in das Ausschreibungssystem haben, dann ziehen sie sich auch zurück. Dann sind sie nicht mehr in der Lage, die zukünftigen Investitionen zu planen. Sie ziehen sich dann zurück.
Weil sie intransparent sind oder weil sie kompliziert sind, die Ausschreibungen? Weil kompliziert kennen deutsche UnternehmerInnen, würde ich sagen, aus Deutschland durchaus auch.
Ich würde sagen beides. Also es ist kompliziert und auch intransparent. Und da gibt es der Verdacht, dass diese Staatsaufträge an regierungsnahe Unternehmen vergeben werden.
Und ein Beispiel, wir sprachen ja schon über das Erdbebengebiet und die Auftragsvergabe zum Beispiel an Bauunternehmen, die jetzt zum Teil vor Gericht stehen, weil sie entsprechend sich nicht an die Regeln, nicht nur türkische, sondern auch europäische Regeln, nicht gehalten haben, wenn europäische Finanzmittel mit im Spiel waren. Das ist kein Vertrauensbeweis und da müssen dann deutsche Unternehmen immer wieder mal auch abwägen, mit welchem türkischen Unternehmen bin ich bereit zu kooperieren, falls das möglicherweise in Zukunft rechtliche Folgen hätte.
Lassen Sie uns noch einen ganz kurzen Blick nach Deutschland werfen, also auf die andere Seite der Beziehung. Ich glaube, in der Außendarstellung kann man sagen, dass Deutschland jetzt gerade nicht das allerbeste Bild abgibt. Inwiefern hat das Einfluss auf diese Handelsbeziehung zwischen den beiden Ländern?
Es gibt aus türkischer Sicht, sei es türkische Unternehmen oder auch von Regierungsseite, auch deutsch-türkische Industrie- und Handelskammer in Istanbul, natürlich auch Kritik, Sorgen, Widersprüche, was deutsches Handeln betrifft. Ein ganz großes Thema ist zum Beispiel Visavergabe. Wie können türkische Bürgerinnen und Bürger, die eingeladen werden zu einer Unternehmenspräsentation in Deutschland oder auch zum Beispiel hier bei der Stiftung, wenn sie an einem Workshop, an einer Tagung teilnehmen können. Sie warten viel zu lange auf die Visaerteilung aus Deutschland und oft wird es abgelehnt. Das führt nicht zur Vertrauensbildung. Viele gehen dann den alternativen Weg und versuchen dann über Asylanträge in Deutschland Fuß zu fassen. Das heißt, sie haben hier aus unterschiedlichen Richtungen Bewegungen, die eher besorgniserregend sind. Warum werden so viele Asylanträge gestellt? Warum so viele Visaanträge abgelehnt? Das führt eigentlich zu einer Situation, wo, wie Jascha sagt, die deutsch-türkischen Beziehungen, Handelsbeziehungen sind eigentlich gut, aber es ist ein unausgeschöpftes Potenzial. Da ist noch viel mehr drin.
Das Ganze, wir hatten angefangen mit den Kommunalwahlen, spielt sich aber ja in einem globalen Rahmen ab, der gerade, glaube, da sind wir uns alle einig, relativ ja so unvorhersehbar ist wie selten zuvor. Viele Kriege, viele Konflikte, Ukraine, Israel, Hamas, die Houthi-Rebellen im Roten Meer. Wie beeinflusst das die deutsch-türkischen Handelsbeziehungen, gerade hinsichtlich Lieferketten zum Beispiel?
Also es gibt zum Beispiel Irritationen. Sie sprachen gerade Gaza-Israel an. Es hat in der Türkei in den vergangenen Wochen von Regierungsseite, auch von einzelnen Unternehmen, Boykottaufrufe gegeben gegen Unternehmen, insbesondere aus den USA, die mit Israel Wirtschaftsbeziehungen haben. Ist da ein Risiko, dass sich das auf deutsche Unternehmen ausdehnen kann? Dieser Diskussion muss man sich stellen, in Deutschland ebenso wie in der Türkei. Lieferketten, wir sprachen kurz an, was den ganzen Irrgarten an Transparenz betrifft, wenn Elektronikbauteile aus Deutschland von deutschen Unternehmen über verschiedenste Lieferketten dann dort landen, wo sie nicht landen sollten, nämlich in Panzern in Russland, aber die Verkehrswege führten über die Türkei.
Jetzt sind das Kommunalwahlen und Regionalwahlen am Ende März. Welche Rolle spielen solche Fragen, die wir jetzt zuletzt erörtert haben, eher globale Fragen? Sind die wahlentscheidend oder eher nicht?
Also meine Beobachtung ist, dass diese globale Fragen bei den Lokalwahlen oder bei den Kampagnen keine allzu große Rolle spielen. Der Fokus richtet sich auf die Städtepolitik, auf das Thema Migration. Das spielt auch eine Rolle. Es geht nach meiner Beobachtung eher um kommunale Fragen und auch urbane Fragen, Ausbau, Städtebau. Solche Probleme stehen im Fokus.
Wenn überhaupt, dann glaube ich, ist das einzige Thema, was anschlussfähig ist, weil es eine gewisse Resonanz in der türkischen Bevölkerung hat, das Thema Gaza-Israel. Das wäre ein geopolitisches Moment und darauf hat ja auch Präsident Erdogan immer wieder Wert gelegt durch manche seiner Reden mit Blick auf Gaza. Ansonsten sehe ich geopolitische Faktoren eine untergeordnete Rolle spielen, da hat Jascha völlig recht. Das, was den Menschen auf den Fingernägeln brennt, ist viel aktueller.
Und wagen Sie eine Prognose oder eher noch nicht, weil noch ganz viel passieren kann?
Also ich wage mich mal aus dem Fenster, auch wenn es nicht unbedingt eine gute Nachricht ist. Ich fürchte, dass Istanbul an die AKP von Präsident Erdogan gehen wird.
Also ich stimme zu, die Opposition macht gerade keine gute Figur. Erdogan und seine Allianz, Volksallianz, ist da viel besser aufgestellt. Es ist möglich, dass sie Istanbul wiedergewinnen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass in Istanbul gerade die Opposition sehr gut organisiert ist und da kann noch viel passieren.
Ende März finden in der Türkei Kommunal- und Regionalwahlen statt. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft und auch den Handel mit Deutschland haben uns erklärt Dr. Jascha Aydin und Dr. Jens Bastian. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden.
Ganz herzlichen Dank an Sie.
Sehr gerne, danke.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich weiter einlesen wollen in dieses Thema, finden Sie wie immer direkt unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes einige Leseempfehlungen. Und wenn Sie noch mehr lesen wollen, abonnieren Sie gerne unseren SWP-Newsletter oder folgen Sie uns bei Social Media, zum Beispiel bei LinkedIn und X. Wir freuen uns aber natürlich auch, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und an andere Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.